SWR 2 Tandem.
Mit Elinor Krogmann. Einen schönen guten Abend. Dagmar Hellberg ist zu Gast in SWR 2 Tandem, ein Musicalstar, der die Bühnen zum Beispiel in Berlin, Wien und München erobert hat und in Karlsruhe geboren und aufgewachsen ist. Aber da lebt sie schon lange nicht mehr. Wir werden viel von ihrer langen Karriere, ihren vielen Rollen und ihrer Wandlungsfähigkeit hören in dieser Sendung. Schön, dass Sie da sind, Frau Hellberg.
Guten Abend, liebe Hörer. Hallo, Frau Krogmann.
Was kommt Ihnen zuerst in den Sinn, wenn Sie das Wort Karlsruhe hören?
Karlsruhe, ja, das war meine Jugendzeit, meine Kinderzeit, da bin ich aufgewachsen, Schule, Gymnasium und viel Natur, ja, weil meine Eltern wohnten ein bisschen außerhalb von Karlsruhe, also insofern alles wunderbar, alles gut.
Und kommt Ihnen auch gleich das Badische in den Sinn?
Ja, natürlich kommt mir das gleich alles in den Sinn, gell? Ich habe ja da lange genug gelebt und man braucht ja auch einen gewissen Dialekt unter Umständen auch manchmal für irgendwelche Rollen.
Was Ihre badischen Jahre für Sie bedeutet haben, darüber sprechen wir gleich noch mehr. Aber jetzt sind Sie erstmal zu hören in einer sehr lustigen Rolle mit einem sehr frechen Lied. Es stammt aus einer Operettenrevue von Thomas Pigor mit dem Titel Drei Männer im Schnee nach dem Roman von Erich Kästner. Und da spielen und singen Sie die Hausdame Kunkel, die ein heimliches Verhältnis mit dem Unternehmer Tobler hat. Ja. Und Sie sind in diesem kurzen Song eifersüchtig.
So ist es.
Eduard Oberste, runter von der Piste. Und da steh ich mit den Weibern hier zu tanzen und sie von vorne und von hinten anzuwanzen. Eduard Oberste, wenn ich das nur wüsste, das ist doch keine
Frau Hellberg, das macht doch bestimmt großen Spaß, sowas zu singen.
Also ich habe ja viel in Berlin auch gearbeitet und auch eine ganze Zeit dort gelebt. Also insofern kommt mir das natürlich entgegen, dass man da so ein bisschen Berlinern kann. Das traue ich mir zu, weil den Slang habe ich gut im Ohr. Und die Rolle war natürlich, wie soll ich sagen, ja, eine komische Nudel irgendwo. Und ich wollte ja eigentlich, war mein Traum, vielleicht irgendwann einmal so eine Volksschauspielerin werden. Und da kam mir natürlich die Claudia Kunkel da gerade recht.
Aha. Dagmar Hellberg ist zu Gast in SWR 2 Tandem, ein Musicalstar, der schon auf vielen großen Bühnen in Deutschland und Österreich gesungen und gespielt hat und heute zum Ensemble des Gärtnerplatztheaters in München gehört, aber in Karlsruhe geboren und aufgewachsen ist. Sie haben mit 6 Jahren bereits auf der Bühne gestanden.
Das stimmt. Wie kam das? Ja, also meine Eltern waren ja ein recht bekanntes deutsches Gesangsduo, das Hellberg-Duo. Vielleicht kennt der ein oder andere noch Platten und Songs meiner Eltern. Mein Vater war immer sehr theateraffin und hat in der Zeit, als er noch einem normalen bürgerlichen Beruf nachgegangen ist, als Elektroingenieur, hat er immer die Kinderweihnachtsfeiern im Haus im Badenwerk in Karlsruhe organisiert. Und da gab es auch ab und an mal so eine Kinderrolle. Und da stand ich zum ersten Mal auf der Bühne als Rotkäppchen. Wurde zwar vom bösen Wolf gefressen, aber ich spürte damals schon, aha, das ist mein Metier, da will ich hin. Und dann bin ich halt wieder auferstanden.
Sind Sie auch mit Ihren Eltern richtig aufgetreten, wenn Ihre Eltern Auftritte hatten?
Das hat sich halt dann später so ergeben. Es wurde vom Südwestfunk eine Funkaufnahme gemacht. Da sollte ein Kind mit dabei sein eventuell und da durfte ich dann auch ab und an mitsingen. Und plötzlich hat sich das auch bei verschiedenen anderen speziellen Anlässen, bei Rundfunksendungen, Live-Sendungen oder so ergeben. Aber so richtig durchgehend, professionell, so als Kind auf der Bühne, da haben meine Eltern immer drauf geachtet, dass das also nicht zu viel wird. Außerdem, meine Schwester war damals auch noch mit von der Partie und wir haben uns da ein bisschen abgewechselt.
Können Sie sich erinnern, ob Sie als Kind auch Lampenfieber hatten?
Als Kind hatte ich überhaupt kein Lampenfieber, da bin ich hinausgehupft und habe einfach frei von der Leber weg das gemacht. Ich kann nur sagen, also Lampenfieber fing an in der professionellen Arbeit Und es wird immer schlimmer. Es wird nicht besser, es wird immer schlimmer. Aha, trotz aller Erfahrungen.
Mit den Jahrzehnten. Sie kommen eben aus einem musikalischen Elternhaus und auch ein berühmtes Elternhaus mit dem Hellberg-Duo, die ja auch im Musikantenstadl aufgetreten sind, im Fernsehen aufgetreten sind. Wie war das dann, wenn Ihre Eltern im Fernsehen zu sehen waren? Saßen Sie dann mit Ihrer Schwester vorm Fernseher und haben zugeguckt und mitgefiebert?
Also damals gab es ja auch schon Aufzeichnungen. Manchmal saßen wir dann mit den Eltern gemeinsam und haben die Aufzeichnung angeguckt. Oder halt, wenn wir wussten, es ist live und wir hatten Zeit oder wir konnten das nachverfolgen, haben wir das natürlich gerne getan. Und es ist schon so, dass es gibt für uns prinzipiell entweder nur gute Musik, egal in welchem Bereich. Meine Schwester und ich, wir sind ja auch im Jazzbereich irgendwie als Kinder, also nicht als Kinder, aber als Jugendliche schon sehr bewandert gewesen. Und mein Vater stand ja auch auf Big Band Sound und so. Also insofern ist bei uns also jede Art von Musik irgendwie gelaufen zu Hause. Also wir hatten da überhaupt nirgendwo irgendwelche Schranken oder Berührungsängste.
Auch Klassik?
Auch Klassik, ja. Allerdings, ich merkte schon früh, es war einfach für mich nicht unbedingt die Musik, die ich machen wollte. Später dann, nach der Schauspielschule und das Musical kam auf mich zu, hat man mir oft gesagt, also auch Professor Götz Friedrich in Berlin, der Intendant des Theaters des Westens war und auch der Oper Berlin und dessen Frau Karen Armstrong, die haben immer zu mir gesagt, du musst weitermachen, weiter in Klassik gehen. Aber ich war schon so weit im Musical, dass ich dann nicht nochmal von vorne anfangen wollte. Und vor allem damals gab es noch nicht so viele Inszenierungen, die so stark Schauspiel Gewicht hatten.
In der Oper.
In der Oper. Und mein Schauspielerherz hätte gelitten.
Sie wollten eben auch spielen und nicht nur singen.
So ist es.
Ja, trotz dieser frühen Gesangskarriere als Kind und auch Spielkarriere als Kind haben Sie erstmal keine Bühnenausbildung gemacht, sondern haben Germanistik, Geschichte und Sport in Heidelberg studiert.
Richtig.
Wie kam es denn dazu?
Naja, also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich habe also in Karlsruhe damals versucht, so lange wie möglich auf die Schule zu gehen. So kam ich dann auch zum Abitur, weil die Entscheidung, einen Berufsweg einzuschlagen, habe ich so weit als möglich vor mir hergeschoben, weil ich natürlich wusste, dass ich Schauspiel machen möchte oder Musik studieren. Und die Eltern waren nicht sehr froh darüber. Aha. Also wir haben zwar immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis zusammen gehabt, aber in dem Punkt, da hörte ich dann immer, also mach doch einen anständigen Beruf, ja, und du weißt doch genau, wie das ist. Und es stimmt natürlich, wir hatten durch die Eltern, die dann bei der Firma Electrola waren und Ariola später, sehr, sehr viele Künstler bei uns zu Hause zu Besuch und Leute, die wirklich großartig waren, toll gesungen haben, die aber ihren Weg nicht machen konnten, weil dazu gehört halt doch, außer Fleiß und sonst was, eine Portion Glück. Und die meinten, also es gab auch leider auch tragische Umstände, wo jemand irgendwie aus dem Leben geschieden ist, weil das nicht so gegangen ist. Auch ganz tolle Jazzmusiker und so, wo man wirklich ein Herzbluten hatte, dass das für diese Menschen nicht zum Durchbruch kam. Und das wollten sie mir halt ersparen, nur da war nichts zu ersparen. Das ging nicht. Ich hab dann gesagt, okay, nach dem Abitur, jetzt gehe ich mal nach Heidelberg, fange mal an zu studieren. Und mit dem Studium in Heidelberg kam ich dann nach München, weil ich in Heidelberg schon angefangen hatte, Musik zu machen. Und in München waren natürlich die Möglichkeiten ganz anders, ja, und größer. Und dann habe ich natürlich auch bereits begonnen, mit Rockband in München und Studioarbeit zu machen. Ich bin da durch die Musikszene dann in die Studioszene hineingerutscht, von wirklich Plattenaufnahmen, also Background Chor zum Beispiel für Marius Müller-Westernhagen, aber auch für Milva mit dem Klaus Doldinger, der sie damals produziert hat und so, bin ich plötzlich im Musikzentrum gewesen.
Darüber reden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher. Jetzt machen wir aber erst nochmal Musik und wir machen da zeitlich einen kleinen Sprung. Wir hören jetzt Dagmar Hellberg als Mutter Oberin im Musical Sister Act mit dem Song »Hier an diesem Ort«. Wann war das? Wann haben Sie das gesungen?
Das war in der Zeit zwischen 2013, 14.
In Wien?
In Wien.
Hier an diesem Ort liegt Erleuchtung nah. Gott ist für uns da. Hier wird sein Wort gewürdigt. Hier an diesem Ort, da lebt man ganz und
Vorhin haben Sie uns erzählt, dass Sie zunächst Germanistik, Geschichte und Sport studiert haben in Heidelberg. Dann wollten Sie aber auch in der Phase eigentlich schon Bühnenkünstlerin werden. Ihre Eltern haben da nicht so richtig mitgespielt und in München kam dann der Durchbruch sozusagen, die endgültige Entscheidung, ich mache das jetzt. Und Sie haben auch als Studiomusikerin gearbeitet. Was hat denn dann für Sie so viel Impuls gebracht, dass Sie da wirklich umgeschwenkt sind? Sie haben ja dann auch noch eine richtige Schauspielausbildung gemacht.
Ja, ja. Also im Prinzip für mich, die Musik war ja immer in meinem Leben, schon als Kind durch die Eltern. Und für mich war das nicht exotisch genug. Ich habe dann als Ziel vor Augen immer gesehen, die großen Klassiker zu spielen, ja, von Shakespeare bis Brecht. Das habe ich ja dann auch gemacht dann später. Und in München gab es für mich halt dann die Gelegenheit, dass ich auf die Schauspielschule gehe. Aber das war nicht so einfach, weil ich bin ja dann Kollegin von Ihnen geworden beim Bayerischen Rundfunk. Über ein Moderatorium, heute würde man vielleicht sagen Casting, Show war es damals nicht, also das wurde hinter verschlossenen Türen ja ausgewählt aus so und so viel tausend Einsendungen. Und dann war ich für die Schauspielschulen bereits schon in einem professionellen Metier, in einem Verwandten. Mhm. Und die meisten Schauspielschulen wollten dann eben jemanden, der bereits schon professionell arbeitete, nicht unbedingt auf der Schule haben.
Und ich habe dann, sie dann nicht mehr genug formbar sind oder
wie auch immer oder was die Menschen sich dabei gedacht haben. Es war damals halt, es war ja noch vor den Privaten, bevor es die Privaten gab, da war alles noch ein bisschen mehr Scheuklappen, schwierig und sonst was. Und ich habe aber dann Gott sei Dank mit so einer Begabtenprüfung auf der Schauspielschule von Ruth von Zerboni in Gauting, habe ich dann doch einen Studienplatz bekommen und habe dort meine ganz normale Schauspielausbildung gemacht. Und bin allerdings nach 2 Jahren bereits schon wegengagiert worden für 3-Groschen-Oper. Und nun stand ich plötzlich, zack, schon irgendwo auf der Bühne im Schauspiel.
Und Sie haben nie gezweifelt, dass das jetzt der richtige Weg ist? Also Sie hatten ja noch Ihre Eltern im Kopf sozusagen, das Risiko ist groß. Haben Sie dieses Risiko nicht gefürchtet?
Sagen wir mal so, also ich hatte ja nun auch den Anspruch an mich selber, die Eltern wollten es nicht unbedingt, ich habe es geheim gehalten. Meine Eltern meinten damals, Dagmar, du kannst alles machen, aber bitte irgendwas noch als Netz, ja, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ich sage, okay, an der Münchner Freiheit in München, Schwabing, da gibt es eine Kosmetikschule. Und wenn das nicht funktioniert mit dem Schauspiel, dann werde ich Maskenbildnerin am Theater. Also ich habe immer für einen Plan B gehabt. Und bevor ich, das muss ich auch noch erzählen, bevor ich wirklich beim Bayerischen Rundfunk die Pop nach 8, die Sendung moderiert habe, habe ich vorher noch, das war ein Jahr zuvor noch, dachte ich, jetzt wird's finanziell eng, was tust du jetzt? Für Miete und Bananen musst du ja irgendwie schauen, dass was weitergeht. Habe ich den Taxischein von München gemacht.
Aha, okay.
Und hätte in jedem Fall, wäre ich Taxi gefahren, also der Kunst zuliebe, nur bitte den Plan durchziehen und nicht den Eltern irgendwie was vorjammern oder sonst wie.
Weil Taxischein war ja damals noch eine anspruchsvolle Angelegenheit.
Das, ne?
Das
war
ist ja nicht
der
wie
Wahnsinn.
Heute, wo einfach GPS angestellt wird. Da musste man wirklich alle Straßen kennen.
Also ich habe noch nie in meinem Leben, weder fürs Abitur noch für irgendwelche Scheine an der Uni oder so, habe ich so gebüffelt wie für diesen Taxischein. Man musste ja jede Zufahrt zu jeder Klinik oder sowas, Notaufnahme und so weiter, musste man im Kopf haben. Man bekam in der Prüfung, ein weißes Papier mit lauter Strichen drauf, mit dem Stadtplan von München, aber man hat nur schwarz-weiß, man hat nichts erkannt, also keine Farbe, gar nichts. Das könnte die Isar vielleicht sein. Und dann hat man so Aufgaben bekommen, fahren Sie vom Prinzregentenplatz, zur Kunihohstraße irgendwo. Und dann mussten sie das mit dem schnellsten Weg einzeichnen. Also das war echt, ich habe gebüffelt Tag und Nacht.
Aber dann nicht als Taxifahrerin gearbeitet?
Also dann kam vorher der Bayerische Rundfunk. Ah, ja. Dann war das Engagement hier im Haus beim BR, hat mich das gerettet. Insofern, aber ich habe den Taxischein, weil ich so stolz drauf war, habe ich den 35 Jahre behalten. Und da lebte ich schon gar nicht mehr in München, sondern war schon längst in Wien. Und habe alle paar Jahre muss man ja den Schein erneuern, also indem man eine Prüfung macht auf gesunden Prüfung, ob man noch gut hört und sieht und so weiter und so fort. Also da bin ich regelmäßig zurück nach München und habe beim Kreisverwaltungsreferat brav meine Tests durchgeführt. Für den Fall der Fälle.
Als Sie Bühnenkünstlerin waren.
Ja, richtig.
Für den Fall der Fälle, ja, okay. Zurück zur Musik. Hatten Sie denn damals eigentlich auch sowas wie Vorbilder? Da will ich hin.
Also in der Musik, ja, natürlich, da gab es immer irgendwelche Vorbilder. Aretha Franklin fand ich großartig und natürlich auch Tina Turner. Und ich hatte ja dann auch hier beim Bayerischen Rundfunk das Vergnügen, dass ich viele Künstler interviewen durfte und hatte eben auch die Möglichkeit, Tina Turner, die ja lange Zeit nach Ike und Tina Turner nicht mehr so im Geschäft war, zu erleben in der Alabama-Halle damals. Das weiß heute wahrscheinlich gar niemand mehr, wo das ist. Da passten 1000 Leute rein und sie hat damals ihre LP vorgestellt, Private Dancer. Und ich habe in meiner Sendung dann gleich 3-4 Titel gespielt, weil das so großartig war. Da schrieben mir dann die Teenies, ich meine, ich war ja selber gerade mal ja, Mitte 20, ob ich verrückt sei, so eine Oma da zu spielen, weil sie 43 war. Aber 3 Monate später stand sie überall in den Charts auf Platz 1 und hat mehrfach also die Olympiahalle oder sowas gefüllt. Und plötzlich war Tina Turner halt auch für die Teenies oder für die jungen Leute, für die ganz jungen Leute in. Und solche Menschen ja in dieser Szene, ja, die haben mich natürlich schon sehr beeindruckt.
Von der Oma haben Sie gerade gesprochen. Das führt mich zu einem Kammermusical mit dem Titel Rock'n'Rosie am Gärtnerplatztheater. Hatte das Premiere im letzten Herbst. Da wird die Geschichte einer Frau erzählt, einer Sängerin in München, die in einer Rockband gesungen hat und einen Sohn bekommen hat und jetzt schon ziemlich alt ist. Ich glaube, ihr 70. Geburtstag genau. Wird gefeiert in diesem Stück. Genau. Und das Verhältnis zu ihrem Sohn ist schlecht, weil sie ihm nicht sagt, wer der Vater ist. Und sie reflektiert in einem Song, ob sie zu viel Energie in ihre Karriere gesteckt hat und ihrem Sohn zu wenig Liebe gezeigt hat.
Ich wollte dich haben, ich hab dich geboren. Ich lieb dich so viel und hab dich trotzdem verloren. Hab zu viel gesungen und zu wenig geliebt. So viele Jahre, das falsche Lied, ich kann's nicht erklären.
Dagmar Hellberg als Rosie im Kammermusical Rock'n'Rosie von Wolfgang Böhmer und Peter Lund. Das ist ja ein Stück mit relativ kleiner Besetzung. Sie singen und spielen die Hauptrolle. Ein paar Details stimmen ja mit Ihrer Biografie überein, zum Beispiel, dass Sie in einer Rockband
richtig
gesungen haben. Haben Sie da was einbringen können in diese Geschichte? Sie sind heute 68, da wird der 70.
69
Geburtstag.
Inzwischen.
In diesem Stück wird der 70. Geburtstag richtig gefeiert. Haben Sie das einbringen können in die Proben?
Naja, eigentlich war ja sowas gar nicht geplant. Ich kam dazu wie die Jungfrau zum Kinde, ja, weil unser Intendant, der Josef Köpplinger vom Gärtnerplatztheater, hat sowas im Hinterkopf gehabt, so eine Generationskonfliktgeschichte zu schreiben oder schreiben zu lassen. Und der Peter Lund kam halt zu uns und hat halt die Kollegen, die mit dabei sein sollten, in so einem Art Work in Progress, wo wir uns so über alles Mögliche unterhalten haben, hat er uns mehr oder weniger so ein bisschen ausgehorcht, ja, aus unseren Biografien. Und daraus wurde dann dieses Stück entwickelt. Das heißt also, das Stück an sich hat mit mir nichts zu tun, außer dass er halt ein paar Stationen, die er interessant fand aus meiner Vergangenheit, vor allem auch aus meiner Münchner Vergangenheit, damit einzubauen. Das war eigentlich der Hintergedanke. Und nachdem ich natürlich die Musikszene in München kennengelernt habe, mein Plattenproduzent war ja mal der Michael Kunze auch, der dann später auch im Musical, also wie Elisabeth halt, seine zweite oder dritte Karriere begonnen hat. Die Hintergründe mit der Rockband, das hat ja auch gestimmt. Ich hatte ja hier in München eine Rockband, mit der ich gesungen habe, auch in verschiedenen Lokalitäten in München. Darauf hat das ein bisschen, basierte das Stück auch ein bisschen, aber jetzt so direkt aus meinem Leben waren da keine besonderen Sachen noch mit eingeflossen.
Aber die Geschichte erzählt von alt gewordenen Rockmusikern.
Richtig.
Der eine denkt, er könnte immer noch jede Frau aufreißen. Der andere.
Es ist nicht nur bei Rockmusikern so, denke ich jetzt mal. Aber vielleicht symptomatischer, ja.
Ja. und der andere ist schon dement. Ja. Der dritte erklärt ihnen seine Liebe, der ehemalige Manager, eine Jahrzehnte andauernde Liebe. Das ist ja eigentlich ein Stück eben auch über das Altwerden, eine Richtig. Wichtige Geschichte, oder?
Also diese Geschichte ist zwar, die Menschen, die bei uns im Theater sind, die lachen und lachen, ja, es gibt wahnsinnig lustige Situationskomik, aber natürlich auch Ironie, ja, eine Komik, die jetzt, sagen wir mal, eher ein schwarzer Humor ist irgendwo, ja, vom Älterwerden und so aufbereitet halt, wie die Realität halt ist. Ja, da steht natürlich das Lustige genau neben dem Tragischen. Und insofern hat das die Leute total fasziniert und begeistert. Und wir sind ständig ausverkauft. Und es war wirklich ein Run auf die Karten. Und auch alle Kritiken waren phänomenal. Wir haben uns natürlich sehr darüber gefreut, weil man wusste ja nicht, was jetzt da draus wird. Ja, und die Jugend in unserem Stück ist ja eher ein bisschen konservativ. Und die sogenannten Best-Ager, die sind ein bisschen ausgeflippt und kiffen auch, wenn ich das mal so sagen darf. Und werden dann halt von den Jungen ermahnt, mal ein bisschen sich einzubremsen, ja, und mal ihrem Alter gerecht sich zu benehmen.
Mal so grundsätzlich, was ist für Sie ein gutes Musical? Was muss da drin sein?
Eine Geschichte. In allem. Egal, ob das jetzt ein Musical ist oder Klassiker, die sind ja sowieso von den Geschichten her genau das, was den Menschen berührt. Sonst wären es keine Klassiker, sonst würde man sie heute gar nicht mehr anschauen. Aber die Menschen wollen mitgenommen werden, sie wollen eine Geschichte erzählt bekommen, sie wollen, dass etwas sie mitnimmt, berührt. Ja, dass sie mit einsteigen können, etwas miterleben können, auch was mit nach Hause nehmen können. Und das kann dieses Rockin' Rosie anscheinend tatsächlich. Und Musicals, die halt so eine Geschichte nicht haben oder die Geschichte ist platt, es ist eine pure, wie soll ich sagen, Zeitvertreib oder ein bisschen Unterhaltung, aber nicht mit Tiefgang. Und das, glaube ich, setzt sich dann à la langue bei den Leuten durch, dass solche Stücke immer wieder gespielt werden, auch immer wieder gern gesehen werden.
Und was ist für Sie eine gute Rolle? Also wann nehmen Sie eine Rolle gerne an? Freuen Sie sich drauf?
Also ich muss jetzt gestehen, ich habe natürlich von Evita, ich habe fast 60 Musicals, glaube ich, inzwischen gespielt. Ein Wahnsinn. Und eine Rolle in dieser ganzen Zeit, ich habe mein 60-jähriges Bühnenjubiläum 2020 in Anführungszeichen gefeiert. Das war von Stephen Sondheim, Sweeney Todd, die Mrs. Lovett. Ich habe weder in der Schauspielliteratur noch sonst wo, in der Oper vielleicht, ja, aber im Musical auch nicht. Diese Rolle von der Mrs. Lovett, das ist unfassbar. Es ist eine Komödiantin, es ist eine Verrückte, es ist eine Mörderin oder zumindest kollaboriert sie. Es ist schwarzer Humor, es ist mega tragisch, ja. Und das innerhalb von 2 Stunden auf eine Bühne zu bringen, das ist die Krönung und das Nonplusultra. Und ich habe das auch 10 Jahre immer wieder gespielt. Auch andere Rollen immer wieder mal ausprobiert, Riesenrollen, ob das jetzt Hello Dolly war oder Anna Tefka oder ja auch Evita oder so. Aber es kommt nichts an diese Rolle ran.
Mhm. Haben Sie die auch in Wien gespielt?
Ich habe mich natürlich ganz besonders gefreut, weil wirklich Musical-Kenner, die wissen natürlich, dass Stephen Sondheim der Musical-Gott ist. Ja, absolut. Ja, und in der Branche gibt's nichts Höheres. Er war mit 86 Jahren zur Premiere in Wien an der Volksoper bei Sweeney Todd. Und das war natürlich für mich, ja. Ja, was soll ich sagen? Ja, wenn so jemand zugegen ist, da hat man natürlich schon mal im wahrsten Sinne des Wortes Muffesausen, wenn man auf die Bühne geht, ja, was dabei rauskommt. Aber wir waren am nächsten Tag beim Heurigen einen Tag lang mit ihm und es hat ihm sehr gut gefallen. Das freut mich natürlich wahnsinnig. Ja. Ja. Und wir haben natürlich einen sehr, sehr lustigen Tag gehabt und er hat uns Anekdoten erzählt von Leonard Bernstein, mit dem er ja West Side Story zusammen geschrieben hat. Bis hin zu Barbara Streisand. Ja, also es war wirklich ein sehr, sehr lustiger und schöner Tag mit ihm.
Zu Ihrer Wiener Zeit gehört auch, dass Sie geheiratet haben.
Richtig.
Und einen Sohn bekommen haben. Gleichzeitig Waren Sie mitten in Ihrer Bühnenkarriere? Ließ sich das vereinbaren?
Ja, also ich war immer ein Privatmensch. Ich habe durch meine Eltern, die berühmt waren, es als Kind miterlebt, dass irgendwo, wenn wir saßen, Trauben von Fans kamen und das Privatleben halt dann hinten anstand. Ich wollte nie, jetzt sagen wir mal so, mit meinem Gesicht berühmt werden, dass man auf irgendwelchen Titelblättern abgebildet ist oder so. Mir hat das genauso, wie es ist, gereicht. Ja, dass ich eine Rolle spiele und gehe von der Bühne, schmick mich ab und gehe hinten am Bühneneingang raus und bin ich. Und ich habe immer darauf geschaut, als mein Sohn klein war. Ich habe auch 3 Jahre gar nichts gemacht am Theater, weil mir war das einfach unheimlich wichtig, mein Privatleben auch zu haben. Und habe auch meine ganzen Rollen und alles so danach ausgerichtet, dass ich immer beim Kind war und im Umfeld von ihm. Ja, und habe dann lieber die Karriere zurückgesteckt, um eben für ihn da zu sein. Ganz im Gegensatz zur Rosie in unserem Stück.
Ja. Aus dieser Wiener Zeit stammt auch ein Stück, den wir gleich hören werden, aus dem Rockmusical Freudianer. Spricht es sich so
ja,
aus?
Ja, genau.
Freudianer. Da geht es tatsächlich um Psychoanalyse und Sigmund Freud wurde in Wien uraufgeführt. Da gehört es ja auch hin, denn Freud hatte in Wien seine Praxis. Aber das war doch ein ziemlich ungewöhnliches Thema für ein Musical, oder?
Ja, ich glaube, dass Freudianer eigentlich heute Kult wäre. Es war einfach zu früh.
Aha.
Und auch die ganze Bühnentechnik, es war ja Alan Parsons Project dahinter gestanden. Und wer eben die Leute kennt noch von damals, die wissen ja, die haben 60 Millionen verkaufter Tonträger gehabt und waren eigentlich in den 70er, 80er Jahren absolute Kultband. Und erstens mal war das natürlich für mich, die ich auch Fan von ihnen war, eine großartige Erfahrung, mit ihnen zu arbeiten. Da war auch die ganze Technik, Live-Technik und so weiter. Wir hatten Lasertechnik auf der Bühne mit wahnsinnigen Laserkonstrukten an Licht, ja, wo Lichtvorhänge produziert wurden. Das Ganze mit dieser Musik, bombastisch mit Klassik vermischt, war wirklich ein Gesamtkunstwerk, würde ich jetzt mal sagen. Das Problem dahinter war ganz einfach, es war eines der ersten Musicals, die bei den Vereinigten Bühnen, also sprich damals hieß es ja noch Theater an der Wien mit Peter Weck, produziert wurde. Und Peter Weck war ja in dem Punkt ganz großartig. Er wollte ja auch einen europäischen Broadway machen. In Wien ist ihm ja eigentlich auch gelungen, ja, mit Produktionen wie Elisabeth dann später. Ich wusste von Michael Kunze, dass Elisabeth eigentlich schon fertig war, aber man hatte Angst, ein Produkt, das nur aus deutschsprachigem Raum, Deutschland und Österreich entstanden ist, auf diese Bühne zu bringen als erstes eigenes Werk. Und so hat man damals mit Alan Parsons Project und Eric Wolfson, Leadsänger und Komponist der Band, ein Konzeptalbum, das schon mal so in England rauskam über Freud, ja, und über dessen Sexualtheorie, in Wien auf die Bühne zu bringen, eben Wiener Stoff. Wobei der Mitproduzent Brian Broley vom West End in London war. Und das ist dann quasi so die Brücke war zum angloamerikanischen Raum und man hat sich davon also nicht so ein Bashing erwartet. Ja, es gab auch keines in dem Sinne, ja, sondern es war eigentlich, das echte Bashing war auf Elisabeth, das dann im Kielwasser dessen, also nach dieser Produktion dann rauskam. Trotzdem, wie man sieht, es hat sich durchgesetzt, Elisabeth, ja, wurde ein Riesenerfolg und Freudianer ist deshalb leider nie mehr aufgeführt worden. Weil es hat sich der Produzent Brian Broley mit Alan Parsons Project, sprich mit Eric Wolfson, total überworfen. Und wenn das später nochmal irgendwo hätte gemacht werden können, hat immer der eine den anderen blockiert. Und da habe ich jetzt wirklich eine Träne im Auge, weil die Musik und das alles war so großartig. Ich würde mir wünschen, es würde nochmal auf die Bühne kommen, aber ich glaube, es wird nichts mehr werden. Schade.
Dafür hören wir jetzt Du bist allein, Dagmar Hellberg aus Freudianer.
Bist du wahr, wer ich bin? Ist dir klar, was du willst? Mach die Augen auf, mein Lieber. Glaubst du gar, wenn du brüllst, wird der Löwe in dir. Ein Eroberer steht vor mir, mein Verlust ist dein Gewinn. Du bist allein.
Dagmar Hellberg zu Gast in SWR 2 Tandem. Sie wurden im letzten Jahr zur bayerischen Kammerschauspielerin ernannt. Da wurden Sie geehrt für hervorragende Leistungen, künstlerische Leistungen am Gärtnerplatz Theater. Und es war jetzt beileibe nicht Ihr erster Preis in Ihrer Karriere. Was bedeutet Ihnen jetzt gerade der?
Egal welchen Preis ich jetzt schon bekommen habe, zum Beispiel auch den österreichischen Musiktheaterpreis in Wien. Es ist wirklich nach so vielen Jahren der Arbeit eine Ehre, einen solchen Preis zu bekommen, aber auch eine Verpflichtung, ja, dass man halt nach wie vor weiß, was man will mit diesem Beruf. Also ich wollte halt in erster Linie die Menschen berühren und ihnen vielleicht auch ein bisschen Menschen näher zu bringen, zu denen man jetzt, wenn man die mal so sieht, als Charakter mal schon erstmal keinen Zugang hat, ja. Und diese Brücke der Toleranz, die ich ja bei mir selber auch merke, dass ich vielleicht den einen oder anderen etwas kritischer sehe, als ich es unbedingt müsste, den Weg zu bereiten, dass man da für eine andere Gefühlsempfindung oder Gefühlswelt die Menschen bereit macht, mit anderen Augen die Dinge zu sehen.
Gibt es denn Rollen oder eine Rolle, die Sie noch gerne spielen und singen würden? Fehlt da noch was?
Es ging lange irgendwie so ein bisschen hin und her wegen Sunset Boulevard. Ja, das ist ja dieser Boulevard der Dämmerung, ja, dieser Film von Billy Wilder. Aber sagen wir mal so, ich habe immer wieder Rollen ausprobiert und gehofft, dass sie eventuell an die Mrs. Lovett rankommen. Aber ich glaube, auch die Norma Desmond ist zu eindimensional vom Charakter her. Ein großartiges Musical und tolle Rolle von Andrew Lloyd Webber, keine Frage. Aber ich kann damit leben, dass ich das jetzt zum Beispiel nicht gespielt habe, weil mich interessiert halt die brüchigen Charaktere, ja, die sowohl das eine als auch das andere haben. Alles, was so eindimensional ist, ist halt zum Spielen irgendwie für mich langweilig.
Beim Thema Alter waren wir ja schon und Sie sind ja auch tatsächlich noch sehr gut beschäftigt im Gärtnerplatztheater. Aber gibt es grundsätzlich eigentlich genügend Rollen im Musical für ältere Frauen?
Es gibt immer wieder Rollen, ja. Es liegt natürlich auch daran, die Tradition des Musicals in England ist natürlich eine andere noch als bei uns, aber es wird ja immer mehr so, dass, wie ich jetzt zum Beispiel, Frauen, die jetzt schon seit 30, 40 Jahren in diesem Bereich tätig sind, der Job hält einem zwangsläufig fit, ja, oder halbwegs fit, es bleibt einem nichts anderes übrig, dass die aktiv noch im Leben sind. Und dass die plötzlich mit ihrer ganzen Erfahrung, ja, und auch mit ihrer Potenz wahrgenommen werden und dass dadurch auch Rollen jetzt immer öfter und immer mehr geschrieben werden.
Ah ja, so.
Und ich nehme auch an, dass jetzt diese Rocking Rosie ist ein bisschen so auf das Münchner Lokalkolorit natürlich auch geschrieben, aber das kann man in jeder anderen Stadt, egal Berlin oder sonst wo, in jeder anderen Metropole, kann man das übertragen. Das ist überhaupt kein Problem. Also die 69-Jährigen, 70-Jährigen in Berlin, ja, da kommen neue Aufgaben auf sie zu.
Was haben Sie noch vor? Wie lange werden wir Sie noch sehen? Wie lange werden Sie noch auf der Bühne stehen?
Naja, sagen wir mal so. Ich wollte ja schon längst kürzer treten, aber mein Intendant lässt das nicht so zu und kommt jedes Mal mit neuen Aufgaben und ich bremse und bremse, ja, und sag halt, ich möchte mich ja schon längst zurückziehen. Aber ja, was soll ich sagen? Ich kämpfe da noch dagegen an. Also insofern, es wird jetzt nochmal im nächsten Jahr, wir arbeiten im Augenblick gerade jetzt an einer Uraufführung wieder, ist natürlich spannend, ist auch eine sehr schöne Rolle. Es geht um Mata Hari, von dieser berühmten Spionin spiele ich eben da auch eine sehr schöne Rolle. Und eine Uraufführung ist natürlich immer was Tolles, also Freudianer war eine Uraufführung, Rocking Rosie, das hier. Und da kreiert man natürlich etwas, ja, was zum ersten Mal aufgeführt wird und das ist schon spannend. Und im nächsten Jahr habe ich schon gesagt, also ich möchte mich langsam aus verschiedenen Stücken verabschieden, wo mich der Intendant jetzt nicht unbedingt an vorderster Front braucht. Er behauptet zwar, er braucht es und so, aber ich werde ihn jetzt dementsprechend einbremsen, ja, und dann nur noch so ab und an das ein oder andere mich ein bisschen rausschleichen. aber ich werde wahrscheinlich der Bühne irgendwie erhalten bleiben, weil wenn er mich für irgendeine andere Produktion hinterm Ofen vorlocken kann, zum Beispiel für Sweeney Todd, da komme ich dann wieder.
Ich wünsche Ihnen jedenfalls das Allerbeste, Frau Hellberg, und freue mich sehr, dass Sie mit mir im Studio waren. Vielen Dank.
Ich bedanke mich. Danke vielmals, Frau Krugmann. Auch an die Hörer.
Dagmar Hellberg zu Gast in SWR 2 Tandem, Redaktion und Moderation Elinor Krugmann, und die Musik hat Moritz Celius ausgesucht. Einen schönen Abend noch.